Herzlich willkommen bei der Finanzküche, der Podcast für alle, die ihre Finanzen aktiv gestalten möchten. Wir sind Honorarfinanzberater und sprechen über Geldanlage, Altersvorsorge und Wirtschaft. Unabhängig, fair und verständlich. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Birgit.
Hallo Christoph.
Heute haben wir wieder eine Episode von Finanzküche reagiert. Mhm. Ich habe das Thema mitgebracht. Und zwar bin ich bei YouTube drüber gestolpert, dass fast jeder vierte Deutsche weniger als 500 Euro auf der hohen Kante hat.
Ja.
So, das war die Aussage, über die ich gestolpert bin. Und dann habe ich mich gefragt, stimmt das? Und wie sieht es so insgesamt aus, auch bei noch ein bisschen größeren Rücklagen? Also generell interessiert mich, wie viel oder wie weit verbreitet ist das Thema Notgroschen in der Bevölkerung? Ist ja auch ein Beratungsbaustein bei uns, der immer wieder diskutiert wird, wie viel soll da liegen? Ist er schon da? Manchmal muss er aufgebaut werden. Und uns interessiert heute erstmal, wie sieht es denn in der Bevölkerung aus? Wie viele haben Notgroschen? Du hast dann geschaut, wie sieht denn das Datenmaterial dazu aus? Wie sieht es denn aus?
Genau, also wir haben eine Meldung beim Statistischen Bundesamt gefunden. Die haben nämlich das für 2024 mal ausgewertet. Und da steht, dass quasi ein Drittel der Bevölkerung von Deutschland war nicht dazu in der Lage, größere, unerwartet anfallende Ausgaben von mindestens 1250 Euro zu begleichen.
Und genau darum soll es euch gehen. Wie schaffen wir es, dass wir genug Geld auf der hohen Kante haben, um solche Ausgaben zu stemmen? Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei geht es um eine wichtige Eigenschaft, die generell dafür notwendig ist, nicht nur Notgroschen aufzubauen, sondern auch generell, ich will es jetzt nicht zu pathetisch klingen lassen, erfolgreich im Leben zu sein. Aber ich sag mal, sie ist auf jeden Fall entscheidend für die Fähigkeit, Vermögen aufzubauen, jetzt im finanziellen Sinne. Da denke ich ans Marshmallow-Experiment und wir sprechen natürlich von der Delayed Gratification, also von Belohnungsaufschub.
Ja.
Und starten wollen wir aber erstmal damit, wie wir es schaffen, Notgroschen aufzubauen, was eine sinnvolle Höhe ist. Wir sind so quasi kurz im Urschleim drin. Es soll aber heute vor allem nochmal darum gehen, gibt es denn Möglichkeiten zum Sparen? Wir wissen auch, dass in dieser Statistik ganz viele Menschen dabei sind, die aufgrund extrem niedriger Einnahmen von der Hand in den Mund leben, so dass es nicht jedem möglich ist, in der aktuellen Situation Notgroschen aufzubauen. Aber eventuell ist es ja möglich, dahin zu kommen, dass man in die Lage kommt, Notgroschen aufzubauen. Und soweit gehört auch dazu, dass sich nicht jeder mit einem niedrigen Einkommen rausreden kann, sondern es genug Menschen gibt, die eigentlich ein gutes Einkommen haben und trotzdem kein Geld auf dem Konto haben oder Schulden haben.
Ja.
So. Was gehört denn dazu, um erstmal dahin zu kommen, dass ich Geld zurücklegen kann?
Dazu gehört vor allen Dingen ein angemessenes Einkommen erstmal, klar, aber auch, dass man sich mal einen Plan macht, weil grundsätzlich, wenn wir nochmal definieren, was ist der Notgroschen, der ist ja wirklich für unvorhergesehene Notfälle da. Also idealerweise habe ich ja eigentlich in meiner laufenden Finanzplanung bestimmte Dinge schon eingeplant. Sowas wie, dass mal die Waschmaschine kaputt geht oder ich einen neuen Laptop brauche oder sowas. Den Notgroschen sollte ich dann vor allen Dingen zurückbehalten und irgendwo aus der Rechnung rausnehmen, um dann eben auf Notfälle schnell reagieren zu können. Und da geht es natürlich darum, wie baue ich so einen Notgroschen auf?
Ich gucke ganz skeptisch. Liegt so ein bisschen daran, weil wir direkt mit, es sollte im Finanzplan berücksichtigt sein, aber ich glaube, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich immer dieses Problem habe, Konto ist alle, ich muss ständig meinen Kontostand checken, um zu gucken, ob ich noch die nächste Rechnung zu bezahlen kann, würde ich fast vermuten, dass ein Finanzplan noch nie in meiner Prioritätenliste nicht ganz oben steht. Ich würde sagen, Punkt Nummer eins, ich muss eine Entscheidung treffen, dass ich auf dieses, ich sag mal, Loch in dieser Hosentasche, dass ich da keine Lust drauf mehr habe. Also Punkt Nummer eins ist, ich will eine Entscheidung treffen, dass sich das ändert. Punkt Nummer zwei ist ganz einfach, das hast du angesprochen, die Einnahmen müssen die Ausgaben übersteigen. Ja. Da kann ich mir einfach irgendein separates Konto eröffnen und diesen Überschuss an Einnahmen, einen Teil davon auf mein neues Konto überweisen, das ich niemals anfasse, außer es ist wirklich der Wald brennt. So.
Am besten solche Überweisungen automatisieren, damit ich nicht jedes Mal von neuem die Entscheidung treffen muss.
Genau. Alles, was ich automatisieren kann, sollte ich automatisieren. Und die Überweisung geht natürlich am Anfang des Monats weg, wenn noch Geld auf dem Konto ist. So. Jetzt haben wir ja das Problem, wenn ich dieses Loch in der Hosentasche habe, habe ich ja im ersten Moment noch gar keinen Überschuss, den ich auf dieses Rücklagenkonto überweisen kann. So, das bedeutet, erstmal sollte ich mir einen Überblick verschaffen, wie viele Ausgaben gehen da aus der Hosentasche raus und wo gehen die eigentlich hin. So. Diesen Überblick zu haben, das merken wir auch immer wieder in Beratungen für Mandanten, die das erste Mal wirklich so eine Einnahmen-Ausgabenrechnung sauber machen, ist auch immer so ein kleiner Aha-Effekt, weil man manchmal die ein oder andere Ausgabe findet, die vielleicht nicht unbedingt notwendig ist. Das viel beschriebene alte Fitnessstudio-Abo, das ich vergessen habe und dann noch läuft, obwohl ich nie im Fitnessstudio war. Ich gehe frühs öfters mal zum Bäcker, bevor mein Sohn in die Schule geht, 6.30 Uhr, wenn der aufmacht, stehe ich dann da. Und da sind schon die Ersten da und holen sich einen Kaffee ab. Das wäre auch so eine Ausgabe, wo ich mich frage, rechnet sich das? Aber wenn man sich das leisten kann, kein Thema. Aber wenn es wirklich darum geht, erstmal in diesen Rhythmus reinzukommen, dass da ein Überschuss bleibt, sollte ich mich fragen, ob gerade so Sachen, die einfach nur bequem sind, weil es vielleicht einfacher ist, den Kaffee dort beim Bäcker zu holen oder noch schlimmer bei Starbucks, wo er nochmal teurer ist, anstatt den selber zu kochen. So. Genauso wie Essen zu Hause kochen, mit auf Arbeit nehmen, anstatt auf Arbeit dieses Essen zu kaufen. So, da sind wir schon wieder beim Sparen an sich. Aber das sind so Sachen, die einem auffallen können, wo man manchmal überrascht ist, wie viel Geld dafür drauf geht. Essen auf Arbeit kaufen, das ist sicherlich ein Faktor, der bei vielen einen guten Betrag ausmacht. So. Hast du noch Ideen, wie wir es schaffen, diesen Notgroschen möglichst zügig aufzubauen? Also Nummer eins, hat man gesagt, ist diese Übersicht schaffen, was geht denn eigentlich raus? Und dann zu sagen, okay, hier ist vielleicht eine Ausgabe dabei, die ich nicht unbedingt brauche, irgendwie schaffen, dass die Ausgaben sinken und idealerweise ich in Überschuss reinkomme und den dann auf das Rücklagenkonto überweise.
Naja, wenn ich eine Übersicht über meine Ausgaben habe, dann kann ich vielleicht schon mal ungefähr einschätzen, was davon ist notwendig und was nicht und was sind vielleicht diese typischen Impulskäufe. Also wo ich wirklich irgendwie in einem Laden bin und mir dann einfach eine Vase kaufe, die ich gar nicht brauche, weil ich denke, die sieht zu schick aus oder so. Das heißt also, sich wirklich mal bewusst machen, was habe ich überhaupt für ein Konsummuster? Wie komme ich zur Entscheidung, dann diesen Kauf zu tätigen? Und brauche ich das Zeug wirklich? Und dann hilft es ja manchmal, wenn ich irgendwo was sehe, was mir total gefällt, dass ich es erstmal liegen lasse und mir sage, in 24 Stunden, wenn es mir dann noch gefällt, dann kann ich es ja kaufen. Und dann meistens lässt die Euphorie dann auch schon nach 24 Stunden und dann merkt man eigentlich, nö, brauche ich doch nicht.
Gut, also dass man sich einfach ein bisschen Zeit lässt, bevor man eine Ausgabe final tätigt.
Ja.
Hast du ein Beispiel für deinen letzten Impulskauf?
Ich habe neulich mehrere Hosen gekauft, obwohl ich gar nicht so viele gebraucht habe. Aber die haben alle gepasst und dann dachte ich mir, wenn du schon mal Hosen findest, die passen, dann musst du auch zuschlagen.
Ja. Da kann man sich schon fast rechtfertigen, weil irgendwann brauchst du die, ja?
Idealerweise nutze ich die dann auch noch die nächsten Jahre und pflege auch meine Kleidung entsprechend, dass die so lange wie möglich hält.
Ja. Also Impulskäufe vermeiden, einfach indem man sagt, okay, ich tätige die nicht sofort. Ist schwierig bei Impulskäufen. Aber sich, und da kommen wir vielleicht zum Punkt, klare Verhaltensmuster oder klare Verhaltensvorgaben setzen und die dann einhalten. Jetzt habe ich natürlich auch, wir haben es vorhin schon angesprochen, wir haben logischerweise auch ganz, ganz viele Menschen in der Bevölkerung, die vom Einkommen her es sehr, sehr schwer haben, überhaupt mit ihren Einnahmen wirklich signifikant über die Ausgaben drüber zu kommen. Da muss man ganz klar dazu sagen, die Ausgabenseite ist begrenzt, also die kann ich nur bis zu einem bestimmten Punkt runterfahren. Dann habe ich noch die andere Seite, nämlich die Einnahmen. Und da ist natürlich die nächste Schraube, dass ich mir überlege, kann ich es irgendwie schaffen, die Einnahmen kurz-, mittel- und langfristig zu erhöhen. Was auch immer wieder vorkommt, gerade wenn geringes Einkommen da ist, das sollte man auf jeden Fall prüfen, ob man schon alle staatlichen Fördermöglichkeiten ausgeschöpft hat. Beispielsweise Wohngeld. Einige haben vielleicht alleinerziehende Eltern. Also wenn ich alleinerziehender Papa bin oder Mama, dass ich prüfe, neben dem Unterhalt, den ich bekomme, stehen mir noch irgendwelche anderen Leistungen dazu. Zum Beispiel Wohngeld. Hab vielleicht zu viel, um Sozialhilfe zu beantragen oder da irgendwie aufgestockt zu werden, aber gerade Wohngeld ist so ein Zwischending, wir hören ja oft, Arbeit lohnt sich nicht, aber Arbeit lohnt sich, wenn man guckt, in der Regel, was man da noch obendrauf kriegen kann. Wenn man natürlich sagt, ich verdiene leicht über dem, was ich als Bürgergeld kriegen würde und parallel nicht gucke, steht mir denn noch irgendeine andere Zusatzleistung zu, dann bin ich natürlich in der Nähe von jemandem, der Bürgergeld kriegt und alle Leistungen, die ihm zustehen, mitnehmen. So, also das ist ein Punkt, da sollte man auf jeden Fall drauf achten, welche Leistungen stehen mir eigentlich zu, und da gibt es auch Beratungsstellen, wo man dann hingehen kann und sich dort unterstützen lassen kann.
Genau, ich meine, heute im Radio kam sogar eine Meldung, dass wenn es um Grundsicherung im Alter geht, dass wohl ein ganz schön hoher Prozentsatz diese Grundsicherung gar nicht beantragt, obwohl die Personen eigentlich Anspruch drauf hätten.
Ja.
Das wäre dann eben so eine Sache, manchmal wissen die einfach nicht, dass sie Anspruch haben, manchmal wollen sie es aber auch nicht beantragen. Deswegen erstmal wirklich prüfen, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt noch, um irgendwo eine Förderung vielleicht zu bekommen.
Also ich glaube, ganz oft ist auch keine aktive Entscheidung, sondern man sagt, ich kriege jetzt meine Rente, davon lebe ich irgendwie und beschäftige mich gar nicht damit und habe keine Lust, Papier auszufüllen. Also damit beschäftigen, was einem zusteht. Ganz, ganz wichtiger Punkt. So. Wenn ich noch ein bisschen jünger bin und dann noch Spielraum habe, auch wenn ich älter bin, ich habe immer, also meistens habe ich irgendeinen Spielraum, dann kann ich natürlich überlegen, wie ich langfristig dann mein Einkommen steigere. So. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, auf dem wir dann jetzt noch mit hinaus wollen, bei der Delayed Gratification.
Was ist die Delayed Gratification?
Da geht es quasi darum, um Belohnungsaufschub. Man kennt ja diese, also die meisten kennen diese Marshmallow-Studie, wo Kinder oder Gummibärchen-Studie, je nachdem, welcher Wissenschaftler die umsetzt, wo sie Kinder da hinsetzen und dann irgendwelche, legen sie Gummibärchen hin oder sowas und dann sagen sie dem Kind, du kannst es jetzt sofort essen. Oder wartest noch ein bisschen, dann legen wir noch ein zweites Gummibärchen dazu. Und dann gehen die aus dem Raum raus und dann ist entweder das Gummibärchen schon aufgefuttert, wenn sie reinkommen, oder ist noch da und sie können zweites dazulegen. Wenn ich mich recht erinnere, hat man dort so ein Stück weit herausgefunden, dass Kinder mit der Fähigkeit oder jeder mit der Fähigkeit, der eben sagen kann, okay, ich warte, bis das nächste Gummibärchen da ist, insgesamt einen einfacheren Stand hat, Ziele zu erreichen und dort im Leben einfach einen kleinen Vorteil hat, wenn er die Fähigkeit besitzt, zu warten und eben nicht diesem kurzfristigen Drang hinterher oder nicht diesem kurzfristigen Drang hinterherläuft und sagt, ich muss dem sofort nachgeben und sofort das Gummibärchen essen, sondern einfach warten zu können. Und das ist ja dann beim Thema Finanzen ein ganz, ganz entscheidender Punkt. So, da sind wir bei Impulskäufen, da sind wir aber auch beim Investieren. Das heißt, investieren ist ja eigentlich mega unsexy. Ja, das heißt, ich nehme heute x Euro und lege die irgendwo in eine Anlage rein und wartet 10, 20, 30 Jahre, bis da mal hinten was rauskommt. Das ist natürlich für viele jetzt nicht so verlockend, weil logischerweise verzichte ich dann heute und für wirklich eine längere Zeit auf das Geld und habe dann erst später was davon. So. Das Schöne ist, wenn ich es schaffe zu warten, habe ich natürlich auch hinten raus richtig was davon. Für mich ist dieses Konzept, dieses Belohnungsaufschub ist ein ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel auch in der Selbstständigkeit oder zum Beispiel im Studium oder in der Ausbildung. Dann habe ich ja wahrscheinlich am Anfang eine längere Zeit, wo ich kein Geld verdiene, wo ich wenig Geld verdiene, bis ich dann mal meinen Studienabschluss habe und dann einen gut bezahlten Job kriege, idealerweise, klappt auch nicht immer. Oder in der Selbstständigkeit, bis die Umsätze dann mal hochgehen, klappt auch nicht immer, aber wenn es klappt, hat es sich halt gelohnt. Und wenn ich dann aber jetzt zum Beispiel aus meiner Selbstständigkeit jeden Gewinn immer sofort abschöpfe und ausgebe für meinen Lebensstandard, dann wird die Unternehmung entweder gar nicht wachsen oder weniger schnell wachsen. So, und meine Idee war da immer zu sagen, okay, ich reinvestiere erstmal und wir gucken, dass die Umsätze in der Firma hochgehen, also in der Finanzküche, um dann später einfach einen viel, viel größeren Spielraum zu haben. Ich habe auch das Investieren größtenteils aufgeschoben, so, weil ich gesagt habe, okay, in meiner eigenen Unternehmung habe ich den allergrößten Hebel. So. Viel, viel größer, als wenn ich das Geld rausnehme, Krankenkassenbeitrag drauf zahle, Steuern drauf zahle und es dann in Aktien investiere, die ja nichts anderes sind als andere Unternehmen. Also ich investiere nicht mein Unternehmen, sondern ich investiere in andere Unternehmen. Ist ja auch erstmal in dieser Anfangsphase, in dieser Wachstumsphase vielleicht nicht der allerbeste Weg, weil die Investition in mein eigenes Unternehmen ja auch die einzige Möglichkeit ist, ich sag mal, komplett aus unversteuertem Geld das zu reinvestieren, ohne Steuern, ohne Sozialabgaben und so weiter und so fort. Und da Habe ich jetzt letztens mit meinem Sohn gesprochen. Papa, warum haben wir eigentlich, er hat mich heute gefragt, warum haben wir weniger Geld als XY? So, haben wir im Auto drüber gesprochen. So, ein ganz wichtiger Punkt ist, dieses Geld ist ja nicht weg, sonst hat jemand anders irgendein Dienstleister für die Firma. Genau. Aber wir haben halt ein sehr, sehr gutes, solides Wachstum in der Firma seit Jahren. So, und dann haben wir irgendwann mal vielleicht mehr Geld als XY. Auch wenn das am Ende völlig Banane ist, irgendjemand hat immer mehr. Uns geht's gut. So, müssen uns da jetzt nicht mehr beschweren. Aber wir haben auch ganz, ganz lange, das habe ich ja schon öfters gesagt, gerade am Anfang ja, unter Existenzminimum gelebt. Und ja, ich war natürlich, bin nicht zum Entern gerannt, so wie ich es gerade empfohlen habe, sondern habe die Zeit lieber genutzt und habe gearbeitet. Einfach weil mir das, kam mir komisch vor. War jetzt vielleicht nicht ganz optimal, aber es war ja nur für einen begrenzten Zeitraum. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es lohnt sich, drüber nachzudenken, wie sind meine Verhaltensmuster und sind die zielführend? Und zu verstehen, dass wenn ich immer diesem sofortigen Impuls nachlaufe, dass ich mich nicht wundern brauche, wenn links und rechts irgendwann mal Menschen anders leben können, als ich das selber tue, weil die eben gewartet haben. Klar ist auch, Dopamin spielt eine ziemlich wichtige Rolle.
Ja, das ist ja überall, müssen wir ja nun mal Thema Social Media nehmen, dieses Rumscrollen auf Social Media, das nächste Video und nächste Video und nächste Video, sind ja auch diese Dopamin-Ausschüttungen, diese Sofortbelohnungen. Und das ist ja dann natürlich beim Geldausgeben genau das Gleiche, wenn du an der Kasse stehst und dir dann das Paar Schuhe kaufst oder irgendwas anderes, dann hast du halt diese Instant-Belohnung und da halt irgendwo mal so einen Ausgleich zu finden, dass ich habe ja nicht nur kurzfristige Ziele, finanzielle, sondern ich habe ja auch mittelfristige und langfristige Ziele, die mir dann aber in der Zukunft eben auch dann ein schönes Gefühl bringen sollen. Ist dann natürlich schwer, solche Muster zu durchbrechen.
Ja, ich sehe es jetzt bei meinem Sohn, wir überlegen uns einen Hund zu holen. So. Und er hat jetzt angefangen zu sparen für den Hund. Hat jetzt auf eine Ninjago-Zeitung verzichtet, wo eine Lego-Figur drin ist. Haben wir 7 Euro mehr. So. Und dann haben wir noch, hat er noch auf irgendwas Kleines verzichtet, dann waren es schon 10 Euro oder so. Und dann haben wir einmal zu Hause gegessen, statt zu Asche auf unser Haupt, statt zu McDonald's zu gehen. Nochmal 30 Euro mehr und da haben wir das mal hochgerechnet und hat er gemerkt, wie schnell das geht, dass da wirklich ein hübsches Sümmchen zusammenkommt, dass wir dann mehr zur Verfügung haben und dem Hund dort was Gutes zu tun oder den Hund überhaupt erstmal zu holen. Also man kann das logischerweise auch seinen Kindern ein Stück weit mitgeben. So, jetzt natürlich nicht so, dass ich da irgendwie immer sagen würde, okay, wir müssen jetzt warten, müssen jetzt warten, müssen jetzt warten, müssen jetzt warten. Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, bei dem ganzen Thema am Ende, wie überall. Es muss natürlich eine gute Balance geben zwischen, ich tue mir heute was Gutes, ich tue mir morgen was Gutes und ich tue mir übermorgen was Gutes. Und da sind wir wieder beim Thema, wir hatten ja vor uns gesagt, okay, Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben schaffen. Wir sind auch große Fans von klaren Budgets. Aber wenn ich ein klares Budget für etwaige Impulskäufe habe, dann habe ich das und nutze das halt auch, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Weiß aber auch, wenn das Budget alle ist, dann ist halt alle und dann kann ich keinen Impulskauf mehr tätigen. Das macht absolut Sinn und dann habe ich ein Budget für langfristiges Sparen, für Impulskäufe, ich habe meinen Notgroschen und dann bin ich schon relativ weit. Ich kann natürlich noch mehr Budgets aufmachen, wenn ich das möchte. Man sollte es aber auch nicht übertreiben. Also man kann es auch übertreiben, so schlimmer als, also ist viel, viel besser als nichts zu machen. Aber ich bin trotzdem immer noch ein großer Freund von Einfachheit. Wenn man einen Verwalter einstellen muss, um seine Konten zu verwalten, spätestens dann ist es zu spät. So. Also wir haben auch einen Haken an der ganzen Sache, nämlich, dass man es übertreibt. Wenn man alles in die Zukunft schiebt, wäre blöd, wenn man die Zukunft nicht erlebt und heute keinen Spaß hat. Ja. Hast du noch weitere Hinweise für Strategien zur Umsetzung? Also was kann ich wirklich Schritt für Schritt tun, damit ich finanziell, nennen wir es, erfolgreicher werde, auch wenn es ein bisschen abgedroschen ist?
Ja. Na, im Prinzip können wir jetzt wieder den Bogen zum Anfang des Gesprächs schlagen, nämlich den Finanzplan aufstellen. Das muss kein perfekter Plan sein von Anfang an, aber zumindest sollte ich mich mal hinsetzen und mir Gedanken dazu machen, was habe ich eigentlich für Ziele? Kurz-, mittel- und langfristig, was will ich denn erreichen? Und dann eben einen Plan aufstellen, wie ich da hinkomme. Und dann einmal klar Überblick über meine aktuellen Finanzen, Einnahmen, Ausgaben und dann eben zu gucken, was brauche ich denn, um meine Ziele dann in der Zukunft zu erreichen.
Ja, wichtiger Punkt, ich würde nicht ewig warten.
Also, ja.
Es spricht nichts dafür, bis zum Jahreswechsel zu warten und zu sagen, ich mache das zu meinem Neujahrsvorsatz und es ist genauso gut, das ab heute zu machen. Also wenn man da was ändern will, dann besser sofort als morgen. Und man kann auch erstmal ohne Finanzplan starten und sagen, okay, mein Finanzplan ist jetzt, ich lege mir am Anfang des Monats 50 Euro zurück und gucke erstmal, wie es funktioniert. So. Besser ist natürlich, man macht es gleich sauber, aber lieber gut starten als perfekt, das, was du gesagt hast. Und dann kommt man auch schon mal ein Stück, ganzes Stück weiter. So. Ja, Fazit einfach, erstmal gucken, wie sind meine Ausgaben, wie sind meine Einnahmen, fest eine Entscheidung treffen, ich habe hier ein Thema, das ich lösen will, dann am besten Schritt Nummer 1 Notgroschen aufbauen, überlegen, wie hoch soll der sein, für was brauche ich einen Notgroschen, Notgroschen brauche ich zum Beispiel für, ich werde mal krank und kriege Krankengeld von der Krankenkasse, also kriege Krankengeld statt normales Gehalt, das ist nämlich auch ein bisschen weniger als das eigentliche Gehalt und wenn ich immer jeden Euro ausgebe, können mir schon 10% weniger vom Einkommen richtig, richtig wehtun. Punkt Nummer 2, gucken, wenn ich ein niedriges Einkommen habe, steht mir noch irgendwas zu. Wir hatten Wohngeld genannt als Beispiel, dass meine finanzielle Situation dort entspannen kann. Nächster Punkt, wenn ich meine Ausgaben einmal sauber aufgestellt habe, gucken, was kann da wegfallen, was ist überflüssig, was bringt mir eigentlich gar keinen Mehrwert. Nach sinnlosen Abos suchen, nach wirklich teuren Ausgaben suchen, also so kleine Ausgaben, die sich läppern, sind meistens so der Hauptpunkt, der uns ab und zu mal auffällt. Das ist der viel beschriebene Kaffee, den man sich frühs jeden Tag holt oder das Essen, was man sich jeden Mittag auf Arbeit kauft.
Muss ja nicht mal nur das sein, es ist ja schon mal die Frage, wo hebe ich mein Geld ab? Und wenn ich das eben außerhalb dieses Netzwerks meiner Bank mache, dann zahle ich ja schon auf jeder Abhebung immer irgendwie 5 Euro. Und wenn ich halt dazu neige, häufig Geld abzuheben und jedes Mal 5 Euro abgezogen werden, lautet sich das auch irgendwann. Also das sind halt so kleine Dinge, da mal die Kontoauszüge einfach durchgucken und gucken, wo habe ich halt wirklich unnötig mal Geld ausgegeben.
Und das dann alles, und das, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, alles zu Gewohnheiten werden lassen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, über den habe ich nie nachgedacht, weil ich noch nie für eine Abhebung Geld bezahlt habe. Weil ich nicht im Traum daran denken würde, zu einer Bank zu rennen, die nicht zur Cash Group gehört.
Ich auch nicht, aber ich kenne da so ein paar Personen, die das machen.
Ja, wusste ich nicht, dass und das mit Gewohnheit. Ne? Ich habe jetzt meine Schwiegermutter, habe ich heute meinen Sohn abgeliefert, der macht heute mal einen Tag frei von der Schule. Ist ganz schwer krank. Ja. Hoffentlich hört seine Lehre nicht zu. Dass ich mal das rausschneiden muss. Nein, ist wirklich ganz schlimm krank. So. Und guckt mich die Schwiegermutter an und hat gesagt, also vielen Dank, dass du unseren Sohn nimmst. Also keine Ahnung, wenn wir keine Oma hätten, die wohnt, so, dann wäre es alles sehr, sehr viel schwieriger oder herausfordernder, unseren Sohn immer großzuziehen. Hat gesagt, hast du abgenommen so und keine Ahnung, wie hast du das geschafft? So, Gewohnheiten. So, ich habe die Gewohnheiten wiederhergestellt, die ich mir früher mitgenommen habe. Und schlechte Gewohnheiten rausgedruckt. Und eine ganz schlechte Gewohnheit ist, wenn ich gerade faul bin wie sonst was, ich nehme eine Chipspackung und futter davon ein. So eine Pombeertüte, die kann ich innerhalb von 2-3 Minuten vernichten. Und dann wundere ich mich dann irgendwann, warum die Waage in die falsche Richtung geht. Und alleine, wenn ich diese Chips weglasse und in der Woche 2 Chipspackungen weniger esse, dann habe ich über die Dauer schon was gewonnen. Aber, und das war wirklich herausfordernd, wo ich dann wieder angefangen habe, ein bisschen drauf zu achten, die ersten 2 Monate ist diesmal gar nichts passiert. So, und genauso ist es beim Geld. Die erste Zeit passiert ja gar nichts. Ey, das ist so kacke, wenn man Geld spart und es geht so in Babyschritten voran. Aber irgendwann ist man an dem Punkt, wo das, auch wenn man das Geld anlegt, für Zinsen oder sonst irgendwas, das geht Stück für Stück schneller. So, und sich bewusst machen, dass man Prozesse schafft, die sich selbst verstärken am besten. Wenn man das hinkriegt im finanziellen Sinne, dann ist man dann irgendwann in einem Modus, wo man nicht mehr davon abhängig ist, dass diesen Monat genau am 31. das Gehalt kommt, dass ich vielleicht mal nicht den Job wechseln darf, weil wenn 2 Monate kein Gehalt kommt, ich auf der Straße sitze, oder wenn statt 100% Gehalt niedrigeres Arbeitslosengeld komme und dann wirklich dieses, ja, geht ja immer so, dieses Fuck-up-Money, war früher immer ganz, ganz populär, oder nicht Fuck-up-Money, sondern Fuck-you-Money.
Fuck-you-Fund, ja.
Und das reicht ja schon, wenn das wirklich, wenn ich da Geld habe, was für 3 Monate reicht, dann bin ich schon so viel unabhängiger, als wenn da gar nichts liegt oder wenn da Schulden sind. Das ist unfassbar entspannt. Und die meisten unserer Hörer werden da wahrscheinlich da sein, weil wir in unserer Bubble unterwegs sind. Aber man hat ja auch im Umfeld Menschen, denen es vielleicht anders geht. Oder man kommt mal von woanders her. Und ja, es macht sich manchmal auch, wenn ich schon dort bin und sage, ich habe meine Rücklagen, ich investiere schon, kann es ja manchmal auch gar nicht schlecht sein, zu überlegen, okay, welche Verhaltensweisen haben mich dahin gebracht und würdige ich die schon genug? Oder habe ich noch Verhaltensweisen, die mich da ein bisschen ausbremsen? Dann kann man auch mal sich ab und zu mal hinterfragen. Genau. Damit sind wir aus meiner Sicht
durch.
Soweit durch. Dann kommen wir noch, ja, wir haben uns diesmal ein Skript von ChatGPT schreiben lassen. ChatGPT hat uns als optionales extra vorgeschlagen, eine Hörereinbindung zu machen. Kleine Challenge für die nächste Woche zu implementieren. Also wer jetzt zum Beispiel einen Impulskauf vermeidet nächste Woche, der kann sich so fühlen, als ob er die Challenge, die ChatGPT hier entworfen hat, gewonnen hat. In dem Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart.
Bis dahin.
Bis dahin.
Das war eine weitere Folge der Finanzküche. Wir hoffen, du konntest wertvolle Impulse für deine finanzielle Planung mitnehmen. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Empfehlung und dein Abo. Thank you.